Fangen wir mal ganz allgemein an. Was ist Kommunikation?
Okay, das ist Kommunikation. Gut, das können wir fast drin lassen.
Science is interesting. If you don't agree, science is interesting. If you don't agree, you can fuck off.
Herzlich willkommen bei Biophon. In diesem Podcast widmen wir uns den kleinen und großen Geschichten aus Biowissenschaft und Forschung und wollen dabei faszinierende Faktenschnipsel mit den dahinterliegenden Grundideen verknüpfen. Und wir, das sind auch in dieser Folge Clara, das bin ich, und Erik.
Das bin ich.
Genau.
Und wir sind bei Folge Nummer 5, Biophon Folge 5. Das heißt, wir machen das jetzt schon seit, wie lange? 6 Wochen?
Ja, genau. Seit dem 1. Januar 2021, das heißt schon das ganze Jahr über, was ja noch gar nicht so lang ist. Aber Folge 5 fühlt sich trotzdem gut an und wir haben auch noch nicht die Lust verloren, was ich einfach mal als positives Zeichen werte.
Solange Leute sich das anhören, was wir hier zusammen quatschen, verlieren wir auch nicht die Lust.
So ist es, genau. Gut, also in der letzten Woche habe ich ja gequatscht.
Richtig. Gar nicht mal so wenig?
Nein, ich habe relativ ausführlich tatsächlich gequatscht. Und an dieser Stelle frage ich dich natürlich, Erik, weißt du denn noch, worüber ich da so ausführlich gequatscht habe in der letzten Woche?
Das weiß ich noch. Und wie es mittlerweile die Tradition so will, habe ich mir einen Satz dazu aufgeschrieben.
Herrlich.
Du hast uns die Geschichte eines englischen Landarztes erzählt, der im späten 18. Jahrhundert eines der größten Probleme der Menschheit gelöst hat. Und das ohne zu wissen, warum. Und dieses Warum, das hast du uns in der letzten Folge erklärt. Da das aber ein Thema ist, was meiner Ansicht nach durchaus wichtig ist, würde ich da vielleicht gar nicht so viel rumteasern und einfach mal ganz unverschnörkelt sagen, es geht ums Impfen und darum, wie Impfen und Immunreaktionen funktionieren.
Ja, ich denke auch an der Stelle ist es wirklich gut, das völlig unverschnörkelt zu sagen, denn wir sind ja gerade in einer Situation, wo das Impfen wieder eine ganz besonders große Relevanz erfährt. Und wir haben dann auch noch hinterher, ja, wir sind ja neu in all diesen Dingen, Podcasten, Social Media, Engagement und so, aber wir haben uns mal an einer Insta-Story versucht, die eine Umfrage beinhaltet, weil wir unsere Hörerinnen fragen wollten, ob sie sich dann impfen lassen würden. Und bisher war die Resonanz zu 100% ja, was mich natürlich sehr glücklich macht.
Was natürlich auch bedeuten kann, dass einfach alle, die mit Nein abgestimmt hätten, einfach gar nicht abgestimmt haben.
Ja, genau. Aber naja, wir hoffen einfach mal, dass es nicht so ist, sondern dass wir wirklich viele Leute dabei haben, die sich sofort impfen lassen würden, wenn sie könnten. Denn das ist ja leider im Moment noch sehr, sehr knapp bemessen. Ich habe auch noch dann diese Robert-Koch-Institut-Website gepostet, wo nochmal so viele Fragen zusammengefasst werden. Also das ist wirklich erschlagend viel Information, die man da finden kann. Genau, also falls ihr noch offene Fragen habt, das ist eine Empfehlung, da mal drauf zu gehen, denn da wird wirklich sehr viel, sehr haarklein nochmal geschildert. Können wir vielleicht auch nochmal verlinken unter der Folge.
Vielleicht ein Wort dazu, dass die Folge so sehr lang war.
Ja, gerne.
Da gab's Feedback dazu. Aber also, meine Meinung dazu ist, dass wir die Folgen so lang machen, wie wir eben brauchen, ein Thema zu erläutern. Und wenn es mal eine halbe Stunde wird, die so eine Folge geht, dann ist das so. Und wenn es eine Stunde ist, dann ist das so. Und wenn es mal anderthalb Stunden wären, dann ist das so.
Dann ist das eben so, genau. Wir haben ja eine ganz schöne Kapitelmarke, wo man sich dann Sachen raussuchen kann. Nee, aber tatsächlich wollte ich da noch mal kurz einen Satz dazu verlieren, zum Feedback zu diesem Thema. Also allgemein kann man ja auch mal kurz über Feedback zur Folge reden. Im Großen und Ganzen war das relativ positiv, glaube ich, weil nicht nur ich der Meinung bin, dass das einfach ein wichtiges Thema ist. Zu Länge vielleicht so viel, habe ich ja auch in der Folge schon gesagt, das ist halt einfach ein Thema, über das ich relativ viel Vorwissen habe, weil ich in dem Feld mich zumindest grob bewege. Was bei mir immer den Effekt hervorruft, dass ich halt einfach viel laber und dass mein Hirn immer zwischendrin irgendwelche Seiteninformationen reinwirft, die ich dann eben ausspreche und dadurch wird das manchmal so ein bisschen viel. Ich habe, als ich mir das hinterher auch angehört habe, nochmal festgestellt, dass ich teilweise echt schnell rede. Was aber halt auch damit zu tun hat, dass ich irgendwie so viele Dinge sagen wollte einfach.
Das ist so ein bisschen das Fachleute-Problem, ne? Man hat immer noch mehr Informationen und.
Ich glaube, es gibt halt, also vielleicht müssen wir uns allgemein so ein bisschen darauf einstellen, dass es zwei Arten gibt von Folgen, die wir so machen. Also Sachen, über die wir nicht so viel wissen und Sachen, über die wir schon viel wissen. Und vielleicht muss man sich diese Frage einfach vorher stellen und dann etwas anders daran gehen, genau. Aber also einfach nochmal, falls ich euch etwas erschlagen habe mit Informationen, sorry. Ich werde mich bei den nächsten Fachleute-Themen ein bisschen bemühen, das etwas besser zusammenzufassen und so.
Wir versuchen generell, die Themen so anschaulich wie möglich zu gestalten. Und wir wollen ja auch, dass ihr euch unterhalten fühlt.
Genau.
Ja. Ihr sollt natürlich was lernen, aber ihr sollt euch vor allem unterhalten fühlen.
Ja, also aber deshalb ist die Folge so lang geworden.
Heute wird es nicht so lang.
Heute wird es nicht so lang, alles klar.
Ja, wie sieht's aus? Sollen wir starten?
Alles klar, dann bin ich ja sehr gespannt, welche Geschichte du mir heute erzählen wirst, Erik.
Ich kann dir sagen, welche Geschichte ich dir erzählen werde. Da wir jetzt schon so unverschnörkelt angefangen haben mit der Zusammenfassung der letzten Folge, würde ich einfach mal direkt unverschnörkelt weitermachen und sagen, es geht um Kommunikation in meiner Geschichte.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, also mach erstmal weiter, aber eventuell habe ich eine ähnliche Geschichte auf meinem Zettel, weil eventuell habe ich eine gleiche Nachricht gelesen. Aber fang an.
Ich habe keine Nachrichten dazu gelesen.
Okay, sehr gut. Dann ist es vielleicht doch was anderes.
Fangen wir mal ganz allgemein an. Was ist Kommunikation? Da geht's schon los. Das ist gar nicht so einfach zu definieren. Wenn man Google fragt, dann sagt Google, Kommunikation ist die Verständigung durch die Verwendung von Zeichen und Sprache. Wikipedia wird da ein kleines bisschen genauer und sagt, Kommunikation wäre der Austausch oder die Übertragung von Informationen auf verschiedene Arten, zum Beispiel verbal, nonverbal oder paraverbal. Paraverbal bedeutet sowas wie die Stimme, die Intonation und so weiter. Das sind paraverbale Kommunikationswege und eben verschiedene Wege. Das Wörterbuch Merriam-Webster, das kennt vielleicht der oder die ein oder andere, sagt, Kommunikation wäre ein Prozess, bei dem Informationen zwischen Individuen über ein gemeinsames System von Symbolen, Zeichen oder Verhalten ausgetauscht wird.
Ja.
Und für diese Folge würde ich die letzte Definition von Merriam-Webster bevorzugen, weil es nicht primär um die Kommunikation zwischen Menschen geht. Ich möchte stattdessen von der Kommunikation derjenigen Organismen sprechen, die man vielleicht nicht sofort auf dem Schirm hat, wenn man das Wort Kommunikation hört.
Darf ich raten, um welche Organismen es geht? Noch nicht, okay.
Wir fangen vielleicht erstmal trotzdem mit der offensichtlichsten Form der Kommunikation an, und zwar mit der Sprache. Mhm. Wie die Sprache im Menschen entstanden ist, das ist nicht so wirklich gut verstanden. Da wird ganz viel geforscht, aber bisher nicht besonders erfolgreich. Wobei nicht besonders erfolgreich kann man nicht sagen. Wir wissen einfach noch nicht allzu viel über die Sprache und wie sie entstanden ist im Verlauf der Evolution. Unsere nächsten Verwandten, die höheren Primaten, also die Menschenaffen, die sind in der Lage, sich durch einfache Gesten zu verständigen. Die können sich vor allem über ihren eigenen Zustand verständigen. Das heißt, die können sagen, mir geht's gut oder mir geht's schlecht oder ich brauche dies und ich brauche jenes, ich habe Hunger. Sowas können die sagen. Allerdings nach wie vor größtenteils durch Gesten, aber nicht wirklich durch auditive Kommunikation, also durch Kommunikation über Geräusche und über verbalisierte Zeichen sozusagen im Sinne von Sprache. Auch ganz interessant ist, dass Primaten Schwierigkeiten haben, Laute von sich zu geben, die einem emotionalen Zustand entsprechen, in dem sie sich nicht selbst befinden. Das heißt, die können sagen, ich habe Hunger, die können aber nicht so tun, als hätten sie Hunger, wenn sie keinen Hunger haben.
Die können also nicht lügen quasi.
Weiß ich nicht, würde ich so nicht sagen, aber sie können auf jeden Fall nicht aus einem emotionalen Zustand heraus kommunizieren, in dem sie sich selber nicht befinden. Mhm. Ich würde davon ausgehen, dass für Lügen noch ein paar andere Fähigkeiten nötig sind, die sie dann vielleicht doch haben. Ich weiß es aber nicht genau. Grundsätzlich fehlen aber den anderen Menschenaffen außer uns Menschen die kognitiven Voraussetzungen für eine komplexe Sprache im Sinne der Sprache des Menschen. Das Forschungsfeld, was sich damit beschäftigt, ist die sogenannte Biolinguistik. Die erforscht genau diese Frage, wie hat sich die Sprache im Menschen entwickelt? Und neben ganz vielen anatomischen Voraussetzungen, wie zum Beispiel der Kontrolle über die Zunge, über die Stimmbänder, das Zusammenspiel von Kehldeckel und Gaumensegel und so weiter und so fort, sind dafür vor allem bestimmte neurologische Voraussetzungen nötig. Mhm. Es gibt eine Theorie, die sagt, dass die Entwicklung der menschlichen Sprache durch eine Mutation in einem Gen namens FOXP2 begünstigt wurde. Das ist ein Gen, das die Verästelung und das Längenwachstum von Nervenzellen beeinflusst.
Das kenne ich sogar, das Gen.
Woher kennst du das?
Ich weiß es nicht. Es ist einfach so ein Name, den ich, vielleicht habe ich mal drüber gelesen, aber FOXP3 und Längenwachstum ist so eine Verknüpfung, die in meinem Hirn existiert, aus Gründen.
Ich kannte es tatsächlich nicht. Ich habe, oder vielleicht habe ich es mal gehört, aber
ja.
es war mir nicht halt bewusst. Ich habe es zum ersten Mal gehört.
So ist das halt mit Sachen, die man mal so hört, ne?
Mit Sachen, die man mal so hört, ganz genau. Das wäre gut, wenn es da einen Podcast gäbe, da sowas mal durchrecherchieren.
Ja, könnte man eigentlich mal machen, ne?
Könnte man eigentlich mal machen.
Egal.
Gut, weiter im Text. Die Zeitpunkte der Sprachentwicklung werden in verschiedenen Studien auf ungefähr zwischen vor 350.000 Jahren bis vor 80.000 Jahren geschätzt. Auch wenn kein anderer Organismus zu einer solchen komplexen Sprache fähig ist wie wir Menschen, heißt das nicht, dass andere Organismen keine komplexe auditive Kommunikation haben. Mhm. Hier heißt auditive Kommunikation dann die Kommunikation über Geräusche, nicht zwingend über Sprache. Und Geräusche, das kennen wir, machen eigentlich fast alle Tiere. Ein sehr prominentes Beispiel ist die Kommunikation der Wale. Die sind auf akustische Kommunikation angewiesen, aus dem einfachen Grund, im Wasser kann man nicht so gut sehen. Ne? Also in den Tiefen, in denen sich viele Wale aufhalten, ist es relativ dunkel und deswegen sind die absolut angewiesen auf akustische Kommunikation. Ganz kurz vielleicht, die Wale werden in zwei Gruppen eingeteilt. Einmal in die Zahnwale, zu denen die Delfine und die Schwertwale gehören. Schwertwale sind Orcas zum Beispiel. Und die Bartenwale ist die andere große Gruppe. Da zählt zum Beispiel der Blauwal und der Buckelwal rein. Zahnwale verständigen sich meistens über so Klicklaute, die sie auch zur Echoortung nutzen. Die werden erzeugt in einer Struktur in der Nähe des Blaslochs. Die Funktion dieser Struktur ist ähnlich wie die der Stimmbänder bei uns. Kennt man vielleicht vom Pottwal, der auch zu den Zahnwalen gehört, der sehr, sehr laute Klicklaute von sich gibt. Kleiner Funfact am Rande. Der Pottwal ist das Tier mit der größten Nase. Fast ein Drittel des Kopfes des Pottwals ist Nase. Der Pottwal kann aber nicht riechen.
Sehr schöner Funfact.
Da hat man eine Nase, die so groß ist wie niemand anders und dann kann man damit nicht riechen.
Ja, genau. Aber immerhin, falls der Pottwal an Corona erkrankt, wird er nicht seinen Geruchssinn verlieren. Den hat er nicht.
Den hat er schon verloren.
Das ist gut.
Gut, die Bartenwale wiederum verständigen sich nicht über Klicklaute, sondern über diese ganz bekannten Walgesänge. Ne? Insbesondere die Buckelwale sind dafür bekannt. Diese Kommunikation der Wale ist unheimlich komplex und so gut wie gar nicht verstanden. Man geht davon aus, dass wahrscheinlich die Partnerwahl einen Einfluss darauf nimmt, wie gesungen wird, was gesungen wird. Das ist aber alles hier nicht Thema. Das habe ich mir tatsächlich auf meinen Zettel geschrieben für eine extra Biophon-Folge. Irgendwann kommt eine genau. Biophon-Folge über Walgesänge. Erwähnenswert bei den Walen wäre vielleicht, dass Delfine beispielsweise so komplex miteinander kommunizieren über ihre Klicklaute, dass die sich gegenseitig mit Namen ansprechen und auch diese Namen auch hören.
Das habe ich auch schon mal gelesen tatsächlich. Das ist super spannend, ja.
Eine ähnlich komplexe Art der Kommunikation wäre der Gesang der Vögel. Mhm. Auch nicht Thema dieser Folge. Aber um die Komplexität dieser Art von auditiver Kommunikation zu unterstreichen, könnte man vielleicht mal erwähnen, dass Vögel sich beispielsweise auch am Gesang erkennen und zwar Individuen erkennen. Das haben Studien herausgefunden, dass man im Vogel sozusagen Gesang von anderen Vögeln vorspielen kann und er erkennt, welcher Vogel das gesungen hat. Bei Amseln wurden sogar verschiedene Dialekte nachgewiesen. Das heißt,
ja,
eine Amsel aus,
ich wollte's grad sagen, genau.
Genau, eine Amsel aus Norddeutschland singt anders als eine Amsel aus Süddeutschland.
Die singt dann eher Moin und die aus Süddeutschland singt eher Servus.
Möglicherweise, ja. Ich weiß nicht, ob man das so direkt vergleichen kann.
Naja, ja.
Bei Tieren, insbesondere bei Vögeln, hat man übrigens nachgewiesen, dass die lügen können, dass die in der Lage sind zu lügen. Da gibt es ganz spannende Studien mit Raben. Auch das ist hier nicht Thema, aber ja, können wir uns vielleicht auch mal auf den Zettel schreiben. Es gibt noch sehr, sehr viele weitere Beispiele für wahnsinnig faszinierende auditive Kommunikation unter Tieren. Zum Beispiel Krokodilbabys, die stimmen sich über Pfeiftöne aus den Eiern heraus über ihre Schlüpfzeiten ab.
Krass.
Das ist sehr, sehr, sehr spannend. Oder Heringe, die pupsen und die erzeugen damit Töne, mit denen sie sich verständigen können.
Geil. Oh Mann, okay.
Nicht weniger faszinierend ist aber die Kommunikation, die nicht über Töne stattfindet. Ein Beispiel dafür, Bienen. Bienen tanzen, um ihren Artgenossen mitzuteilen, wo welche Blumen stehen und ob Feinde im Anmarsch sind, ob man sich verteidigen muss und so weiter und so fort. Ein anderes Beispiel für nicht auditive Kommunikation, das den meisten Menschen vielleicht nicht ganz so bekannt ist, ist die Kommunikation von Bakterien. Clara, kannst du dich noch daran erinnern, wie Bakterien die Zelldichte in der Umgebung messen?
Ja.
Weißt du noch, wie das heißt?
So grob. Das war dieses, da gab es irgendwie so einen englischen Begriff dafür, aber im Prinzip läuft das über irgendwelche Botenstoffe und Chemokine und sowas, dass sie absondern. Aber wie hieß das denn?
Genau,
ich komme gerade nicht drauf, sag's
nicht,
mir.
Nicht Englisch, sondern Quorum Sensing heißt das.
Ja, natürlich, genau. Mhm.
Quorum Sensing ist ein System der chemischen Kommunikation. Das stellt sicher, dass ganz bestimmte Prozesse nur dann ausgelöst werden, wenn die Zelldichte in der Umgebung hoch genug ist. Mhm. Das heißt, Bakterien schauen über dieses System, ob genügend Nachbarn in der Nähe sind, um eine bestimmte Handlung auszuführen. Entdeckt hat man Quorum Sensing in den 1970er Jahren am Beispiel der Biolumineszenz. Biolumineszenz bedeutet dieses Leuchten mittels bestimmter Enzyme. Man kennt das von Glühwürmchen zum Beispiel, die haben in ihrem Hinterleib Enzyme, die leuchten. Sieht man nachts und kann sehr schön aussehen. Ein anderes Beispiel sind verschiedene Tiefseefische, die spezielle Organe haben, in denen Bakterien leben, die leuchten. Und die leuchten aber nur dann, wenn genügend Bakterien da sind, weil wenn ein einzelnes Bakterium leuchten würde, dann würde das nicht viel bringen. Das heißt, dieses Leuchten, was ja Energie kostet, macht nur dann wirklich Sinn, wenn genügend Zellen in der Nähe sind, die mitleuchten können, damit da am Ende was Vernünftiges bei rumkommt. Diese Bakterien, die in diesen Fischorganen leben, die heißen Alii Vibrio Fischeri. Die leben in spezialisierten Organen von diesen Fischen und haben sich sozusagen im Laufe der Evolution mit denen zusammen entwickelt. Und dieses Quorum Sensing in diesen Bakterien funktioniert so, dass jede einzelne Zelle einen Stoff in ihre Umgebung abgibt, den man Autoinduktor nennt. Und wenn sich viele Zellen in der Nähe befinden, dann übersteigt die Konzentration von diesem Autoinduktor eine ganz bestimmte Schwelle. Und dieser Autoinduktor bewirkt jetzt, dass mehr von diesem Autoinduktor selbst produziert wird und abgegeben wird. Das heißt, das einzelne Bakterium produziert dann sehr viel mehr davon. Und ab einem bestimmten Schwellenwert dieses Autoinduktors führt das eben zur bestimmten Reaktion, zum Beispiel Leuchten. Andere Reaktionen wären die Bildung eines Biofilms oder auch Pathogenität. Also ein Bakterium namens Pseudomonas aeruginosa beispielsweise, der in Menschen Lungenentzündungen auslöst, der kann im Menschen leben, ohne schädlich zu sein. Aber wenn genügend Bakterien da sind, dann wird durch Quorum Sensing die Bildung von Biofilmen in diesen Bakterien angeregt und dann werden diese Bakterien pathogen und schädigen eben ihren Wirt und lösen dann zum Beispiel eine Lungenentzündung aus. Das war jetzt eine ganz schön lange Einleitung. Wir haben über Sprache gesprochen, wir haben darüber gesprochen, wie sich Organismen auch ohne Sprache verständigen können. Wir haben sogar angesprochen, wie sich Einzeller, wie Bakterien untereinander absprechen können. Eine ganz große Gruppe von Organismen fehlt da aber noch und die ist nach dieser langen Einleitung der eigentliche Star der heutigen Folge. Clara, du hast mittlerweile bestimmt eine Idee um die Kommunikation, welcher Organismen es sich heute dreht und wolltest ja vorhin schon einen Tipp abgeben.
Ja, der Tipp vorhin war allerdings ein anderer.
Aber sehr
jetzt,
schön.
Ja, jetzt nachdem du mir diese Einleitung hier unterbreitet hast, glaube ich, dass es um Pflanzenkommunikation geht.
Das ist korrekt.
Juhu. Gut, ich bin gespannt. Super spannendes Thema.
Super spannend, finde ich auch. Pflanzen stehen ja meistens einfach nur rum. Tatsächlich sind die aber deutlich komplexer, spannender und wesentlich umtriebiger, als man das gemeinhin so erwartet.
Definitiv, ja.
Und Pflanzen kommunizieren miteinander, aber wie? Darum soll es heute gehen. Was würdest du denn für einen Tipp abgeben, wie beispielsweise über welches Medium Pflanzen kommunizieren könnten?
Ja, also im Endeffekt werden das wahrscheinlich auch irgendwelche chemischen Stoffe sein. Man kann die ja zum Beispiel über die Wurzeln abgeben, wenn man nah aneinander wächst. Man könnte sich auch vorstellen, dass sie in die Luft abgegeben werden. Also im Endeffekt, glaube ich, es sind chemische Botenstoffe.
Unter anderem. Mhm. Du hattest gesagt, über die Luft. Das ist natürlich korrekt. Pflanzen geben Stoffe ab an die Luft, die von anderen Tieren und Pflanzen wahrgenommen werden. Wir beispielsweise können das merken, indem wir einfach mal an der Pflanze riechen. Die Art dieser Stoffe, die Pflanzen abgeben, das sind meistens Duftstoffe, die gehören zur Gruppe der sogenannten Volatile Organic Compounds, auf Deutsch flüchtige organische Stoffe. Organische Stoffe bedeutet, die sind auf Kohlenstoff basiert, diese Stoffe. Und flüchtig bedeutet in dem Fall, dass sie bei Raumtemperatur gasförmig sind. Ne? Flüchtige organische Verbindungen, in der Fachsprache Volatile Organic Compounds, kurz VOX. Zu diesen VOX gehört zum Beispiel das Pflanzenhormon Ethylen. Das kennst du wahrscheinlich aus dem Biologiestudium, Clara?
Das kenne ich tatsächlich, ja. Das ist dieses, was zum Beispiel Äpfel auch ausströmen, dieses Reifeanzeichen, was dann dazu führt, dass alle anderen Sachen, die im Obstkorb liegen, schneller braun werden.
Richtig.
Oder? Ja, genau.
Das ist
hab mir das gemerkt.
Das ist Ethylen. Ethylen ist ein Pflanzenhormon. Die meisten Pflanzenhormone wirken typischerweise in der Pflanze selbst. Einige werden aber, wie zum Beispiel Ethylen, auch an die Luft und an die Umgebung abgegeben, damit die Pflanze mit anderen Pflanzen oder Früchten zum Beispiel kommunizieren kann. Und Ethylen ist jetzt eben ein Hormon, das Reifen von Früchten bewirkt. Merkt man daran, dass wenn man Bananen nebeneinander lagert, dann reifen die schneller und werden auch schneller schlecht. Das gleiche gilt für Tomaten. Das liegt daran, dass diese Früchte Ethylen absondern und dass dieses Ethylen dann in andere Früchte aufgenommen wird und dort zur schnelleren Reifung führt. Weshalb man Bananen beispielsweise oft unter Unterdruck lagert, um eben frisch gebildetes Ethylen abzusaugen. Andere Früchte werden dahingehend sogar mit Ethylen bedampft, um sie schneller reifen zu lassen. Je nachdem, was man damit möchte, kann man das für sich nutzen. Viele dieser VOX, dieser flüchtigen organischen Verbindungen, gehören zur sogenannten Gruppe der Terpene. Wenn wir zum Beispiel Menthol oder Harz riechen, dann sind das Terpene, die wir da riechen. Die werden von Pflanzen beispielsweise dazu genutzt, um Hilfe zu rufen. Beobachtet hat man das in Maispflanzen zum Beispiel. Es gibt so eine bestimmte Schmetterlingsraupenart, die fressen die Blätter des Maises an und legen dann ihre Eier auf die Pflanze. Die Pflanze produziert daraufhin Moleküle, die zur Gruppe dieser Terpene gehören. Und die wiederum, die locken eine Brackwespe an, die daraufhin ihre Eier in die Raupen legt. Das ist ein kleines bisschen makaber, weil die Raupen dabei noch leben. Aber die Wespe legt tatsächlich in die Raupen ihre Eier. Und wenn die kleinen Wespenlarven dann schlüpfen, dann, naja, überleben die Raupen das nicht.
Ja, das kann man sich vorstellen.
Das bedeutet, diese flüchtigen organischen Verbindungen, die rufen sozusagen um Hilfe. Die Pflanze ruft um Hilfe. Und nicht nur das, die bewirken in Pflanzen zudem eine Aktivierung des Immunsystems der Pflanze. Und dazu gibt es eine ganz spannende Studie von Atsushi Muroi, der an der Kyoto University arbeitet. Und die Studie kommt aus dem Jahr 2011. Natürlich ist das alles in den Shownotes verlinkt. Was die Arbeitsgruppe um ihn gemacht hat, ist, Tabakpflanzen gentechnisch so zu verändern, dass sie das 190-fache an Terpenen produzieren. Diese gentechnisch veränderten Tabakpflanzen hat man dann zusammen mit Mais und Lima-Bohnen ausgepflanzt, hat einen Ventilator daneben gestellt, damit die Terpene, die gebildet werden, schön verteilt werden und hat dann geguckt, wie die Pflanzen reagieren. Die Mais- und Bohnenpflanzen, die man neben diese Tabakpflanzen gestellt hatte, waren einerseits wehrhafter, das heißt, Schädlinge konnten auf diesen Pflanzen weniger Eier ablegen, aber sie selbst produzierten keine höheren Konzentrationen dieser Terpene, dieser Duftstoffe, wenn sie nicht selber befallen waren. Wenn sie aber befallen waren, dann reagierten sie deutlich heftiger auf den Befall, hatten eine deutlich stärkere Immunreaktion und hatten eine deutlich höhere Produktion von diesen Stoffen, die Feinde der Schädlinge anlocken. Daraus kann man schlussfolgern, dass diese flüchtigen organischen Verbindungen das Immunsystem der Pflanze sozusagen scharf machen.
Das ist ja schon allein ein sehr lustiger Versuchsaufbau. Man stellt sich das so vor, als würden die Tabakpflanzen, die stehen am Rand und schreien einfach die ganze Zeit auf mega krasser Lautstärke, Alarm! Und die Maispflanzen sind dann halt natürlich total in Hab-Acht-Stellung die ganze Zeit.
Genau. Und daraufhin bereiten sich die Nachbarpflanzen auf diesen bevorstehenden Angriff vor, fahren aber selber ihre Geschütze noch nicht aus, sind dann aber richtig gut vorbereitet, falls ein Angriff erfolgen sollte. Es gibt ganz viele verschiedene dieser Duftstoffe, die alle unterschiedliche Dinge bewirken. Man könnte also sagen, die Pflanzen reden nicht nur miteinander, die benutzen dafür auch noch verschiedene Vokabeln. Bislang hat man weltweit etwa 2000 von diesen verschiedenen Vokabeln gefunden und nachweisen können. Wahrscheinlich gibt's noch viel, viel mehr. Du hattest vorhin gesagt, die tauschen sich über ihre Wurzeln aus. Das stimmt ebenso. Die Pflanzen tauschen sich nicht nur über Schädlinge aus, indem sie Duftstoffe an die Luft abgeben, sondern auch über ihre Wurzeln. Clara, kennst du den Begriff Kronenscheu?
Ja, tatsächlich kenne ich den. Das ist halt bezeichnet den Effekt, dass Bäume ihre Kronen nicht unendlich ausstrecken und ineinander wachsen, sondern dass es so eine gewisse Abstandsregel gibt. Die halten nämlich auch Abstand. Die haben die Aha-Regeln verinnerlicht und diese Kronenscheu bewirkt eben, dass das Geäst oder die Kronen von Bäumen so ein bisschen, ja, eben nicht ineinander wachsen. Ich glaube, so ungefähr war das, oder?
Social Distancing unter
genau.
Bäumen. Richtig. Das kann man im Wald beobachten, wenn man einfach mal nach oben schaut. Dadurch entstehen oft so Netzwerke aus Lücken zwischen den Kronen einzelner Bäume. Wozu machen die das? Aus mehreren Gründen. Einerseits wird die Lichtversorgung dadurch verbessert, wenn man nicht ineinander wächst. Diese Lücken zwischen den Bäumen, die machen den Übergang von Schädlingen von einem zum anderen Baum ein bisschen schwieriger. Und in diese Richtung weiter zu wachsen, würde dem Baum sowieso mehr oder weniger nichts bringen, weil da schon jemand ist.
Ja, logisch.
Wie das allerdings funktioniert, diese Kontaktscheu sozusagen, diese Kronenscheu, das ist wiederum nur sehr rudimentär bekannt. Aber natürlich gibt es dazu eine Studie.
Natürlich.
Eine internationale Gruppe an der Schwedischen Landwirtschaftlichen Universität in Uppsala hat das untersucht. Und zwar wie folgt. Die haben Nährlösungen hergestellt, zwei Stück, und zwar einmal eine Nährlösung, in der sie Mais haben wachsen lassen, der einmal täglich mit einem Pinsel an den Blättern berührt wurde für eine Minute. Da ist also jemand hingegangen, jeden Tag, und hat den Mais gestreichelt, wenn man so
herrlicher, will. Schöner Job. Klassische Studentenaufgabe.
Genau, und das hat man, diesen Mais hat man wachsen lassen in so einer Nährlösung und diese Nährlösung hat man später weiterverwendet. Eine zweite Nährlösung hat man genauso behandelt, nur dass der Mais, der in dieser Nährlösung gewachsen ist, nicht berührt wurde. Dann hat man Töpfe genommen, die so eine Y-Form haben, in denen man im unteren Bereich dieses Ys, also im, wie nennt man das, den unteren,
Den Stiel
vom Y?
Ich glaube, wir wissen, was wir meinen. Also den Stiel des Ys.
Genau, so ein Y. Ne? Unten halt ein Stiel, oben so zwei Arme dran. Und unten im Stiel, in dem Topf sozusagen, hat man eine Maispflanze angepflanzt und im oberen Bereich rechts und links jeweils die Nährlösungen verteilt. Einmal die, in der Mais gewachsen ist, der berührt wurde, und einmal die Kontrolllösung. Das bedeutet, eine Pflanze, die da unten in diesem Y gepflanzt wurde, konnte sich entscheiden, in welche Richtung sie ihre Wurzeln ausbreitet, in Richtung welcher Nährlösung sie ihre Wurzeln ausstreckt, sozusagen. Mhm. Und das Ergebnis war, dass 2/3 aller Pflanzen von vornherein ihre Wurzeln in Richtung der unberührten Pflanze ausstrecken. Einige Pflanzen entwickelten sich zunächst in die Richtung der berührten Pflanzen, änderten danach aber die Richtung nochmal und wuchsen dann doch in die andere Richtung. Mhm. Daraus kann man folgern, dass die Pflanze in der Lage ist, zu unterscheiden, ob benachbarte Pflanzen über der Erde Berührungen ausgesetzt sind oder nicht. Man hat im weiteren Verlauf beispielsweise noch ausgeschlossen, dass diese Pflanzen oberirdischen miteinander kommunizieren konnten. Und das heißt, dass Pflanzen unterirdisch darüber kommunizieren, ob es über der Erde eng ist oder nicht. Dass Pflanzen über ihre Wurzeln kommunizieren können, das ist schon ein bisschen länger bekannt. Im Jahr 2011 beispielsweise hat ein Forscherteam der Ben-Gurion-Universität des Negev in Israel Experimente gemacht, die wie folgt aussahen. Die haben Erbsenpflanzen genommen und die in ganz viele Reihen gepflanzt. Also mehrere Pflanzen in einer Reihe, mehrere Reihen nebeneinander. Und haben dann beobachtet, wie sich die Spaltöffnungen verhalten. Spaltöffnungen, das sind kleine Öffnungen an den Blättern, über die Gase ausgetauscht werden. Also Sauerstoff wird aufgenommen, CO2 wird abgegeben. Und was eben auch passiert ist, dass Wasserdampf über diese Spaltöffnungen entweicht. Wenn oben Wasserdampf rausgeht, dann entsteht in der Pflanze ein Unterdruck sozusagen. Und dieser Unterdruck sorgt dafür, dass durch die Wurzeln neues Wasser nach oben gezogen wird. Na, das ist die Art und Weise, wie Pflanzen sozusagen trinken. Und das kann man steuern. Als Pflanze kann man das steuern, indem man die Spaltöffnungen öffnet oder schließt. Wenn man die Spaltöffnungen schließt, dann verliert man weniger Wasser. Wenn man sie öffnet, dann dampft oben Wasser raus und es kommt unten neues Wasser nach. Was diese Forschergruppe jetzt gemacht hat, war der ersten Reihe von Pflanzen das Wasser zu entziehen. Wie erwartet, haben sich die Spaltöffnungen danach verschlossen. Was sie nicht so wirklich erwartet haben, war, dass etwa 15 Minuten später die Nachbarreihe ihre Spaltöffnungen ebenfalls geschlossen hat, obwohl denen das Wasser nicht entzogen wurde. Und circa eine Stunde später nicht nur die nächste Reihe, sondern sämtliche Nachbarn ihre Spaltöffnungen geschlossen hat.
Krass, ging auch erstaunlich schnell für Pflanzenmaßstäbe.
Ja, ne, eine Stunde. Mhm. Das bedeutet, Pflanzen warnen einander vor, wenn sie Stress erfahren. Die benachbarten Pflanzen können sich somit darauf einstellen, dass möglicherweise Stress, wie zum Beispiel Trockenheit, bevorsteht. Eine weitere Möglichkeit der direkten Kommunikation unter Pflanzen, und das hat mich wirklich erstaunt, weil davon hatte ich noch nie was gehört, ist, so unglaublich das auch klingen mag, die Kommunikation über Geräusche.
Okay, krass, ja. Ich verstehe, warum du erstaunt bist. Wusste ich auch nicht. Erzähl mehr.
Tatsächlich wurde das schon im Jahr 2012 publiziert, und zwar von der australischen Biologin Monica Gagliano. Und sie hat beobachtet, dass in wachsenden Wurzeln von Mais kurze Knackgeräusche produziert werden, und zwar im Frequenzbereich von 220 Hertz. Das ist also ein Frequenzbereich, den das menschliche Gehör auch wahrnehmen kann. Jetzt ist sie davon ausgegangen, dass das möglicherweise reiner Zufall ist. Mhm. Aber Wurzeln, die in der Nachbarschaft sind, die strecken sich in die Richtung dieser Knackgeräusche, und das aber nur bei Geräuschen in genau diesem Frequenzbereich.
Ach krass, ey.
Und daraus folgt, dass Pflanzen Organe haben müssen, die Geräusche spezifisch wahrnehmen und in der Lage sind, darauf zu reagieren. Pflanzen können nicht nur riechen und sehen im Sinne von, die wachsen ja in Richtung Licht, sondern sie können auch fühlen, offensichtlich, und naja, wie es aussieht, können sie auch hören.
Das ist echt abgefahren. Da bekommt der Ausdruck, jemand hört das Gras wachsen, auch nochmal eine ganz andere Bedeutung. Ne? Das Gras hört sich selber beim Wachsen zu.
Ja, krass, und möglicherweise ja. Kann man das Gras tatsächlich beim Wachsen hören.
Ja. Wenn wir den Mais, die Frequenzbereiche des Maisknackens auch schon hören können, dann sollten wir uns vielleicht diesen Sommer nochmal intensiv lauschend auf eine Wiese legen.
Das sollten wir auf jeden Fall machen, mhm. Ja. Pflanzen befinden sich also in einem regen Austausch untereinander und kommunizieren ständig miteinander. Was ist aber, wenn die sich nicht nur mit ihren Nachbarn unterhalten wollen? Was ist, wenn sie Nachrichten zum Beispiel über längere Distanzen schicken wollen? Die Kommunikation über die Luft würde funktionieren, grundsätzlich ist aber blöderweise vom Wind abhängig und dadurch extrem unzuverlässig. Wurzeln wiederum sind in der Regel nicht lang genug. Gibt's denn da eine Möglichkeit? Die Antwort auf diese Frage ist absolut faszinierend. Clara, hast du eine Idee, wie man als Pflanze die Kommunikation über die Langstrecke realisieren könnte?
Ich überlege schon die ganze Zeit. Also das Einzige, was mir einfallen würde, aber das ist auch wieder windabhängig, wäre halt, dass so irgendwelche, also wie zum Beispiel Samen, die man auf die Reise schickt, indem man sie mit irgendwelchen Flugapparaten ausstattet. Ansonsten würde mir noch einfallen, dass man einfach andere Organismen als Boten verwendet, also gerade zum Beispiel Insekten. Aber damit bin ich mit meinem Latein am Ende, ja.
Das ist, wie gesagt, eine sehr, sehr faszinierende Sache, von der du mit Sicherheit auch schon mal gehört hast. Wenn wir durch den Wald laufen, dann sehen wir vor allem Bäume, Sträucher, krautige Pflanzen und Tiere. Ne? Viele Vögel und so weiter und so fort. Ja. Aber im Wald gibt es noch sehr, sehr, sehr viel mehr, was wir eben gerade nicht sehen. Unter jedem Quadratzentimeter Waldboden befinden sich bis zu 1000 Meter einer Datenleitung, die im Wald alles miteinander verbindet.
Ja, aber ich
in einem
Idee.
Hektar Waldboden ja. liegen bis zu 6 Tonnen dieser Leitung, deren Länge bis zu 100 Milliarden Meter beträgt.
Ja, abgefahren.
Vielleicht zum Vergleich, das ist die Strecke von der Erde zum Mond und wieder zurück und das 130 Mal. Das ist die Strecke, das ist 2/3 der Strecke von der Erde bis zur Sonne.
Ja, krass. Ich habe heute lustigerweise gelesen, dass Coca-Cola jedes Jahr Plastikflaschen produziert, die einmal bis zum Mond und zurückreichen. Aber dagegen ist das ja nichts.
Genau, einmal bis zum Mond und zurück und 130 Mal diese Datenleitung.
Genau, ja.
Und von dieser Datenleitung sehen wir fast nichts. Außer an ganz bestimmten Teilen dieser Datenleitung, die wir dann im Herbst abschneiden und uns zu Hause in die Pfanne legen oder auf die Pizza.
Ich habe richtig geraten, als du gesagt hast, die Datenleitung, die alles verbindet, dann ja, egal. Ich will es dir nicht von weggehen nehmen, erzähl. Ich freue mich einfach nur, dass ich richtig geraten habe.
Worum geht's denn? Um welche Organismen?
Oder darf ich es doch sagen? Ja.
Das können wir ja vielleicht schon mal verraten.
Um Pilze. Es geht um Pilze.
Pilze.
Ja.
Ganz genau.
Ich glaube, sie heißen Mykorrhiza.
Richtig.
Oder? Genau. Also die Myko ist ja das Fremdwortteil für Pilz und Rhiza oder Rhizom ist immer Wurzel, also quasi Pilzwurzel.
Genau.
Oder? Ja.
Richtig.
Ich bin heute vermehrt stolz auf mich, dass Dinge noch in meinem Kopf schlummern.
Sehr gut. Mhm. Richtig, Mykorrhiza. Und Mykorrhiza bezeichnet das Zusammenleben von Pilzen und Pflanzen, bei denen die Pilze, wie Clara das schon erklärt hat, mit dem Wurzelsystem der Pflanzen in Kontakt treten. Vielleicht ein kurzes Wort zu Pilzen. Der Großteil eines Pilzes ist nicht das, was wir im Wald sehen und dann abschneiden und uns zu Hause auf die Pizza legen, sondern das Allermeiste eines Pilzes befindet sich unter der Erde. Die Zellen von Pilzen sind dabei in Fäden angeordnet, die man Hyphen nennt. Und solche Hyphen durchziehen den gesamten Boden im Wald. Ein einzelner Pilz kann dabei mehrere hundert Quadratmeter einnehmen. Und nur an einigen Stellen tritt dieses Hyphengeflecht, das man in seiner Gesamtheit Myzel nennt, an die Oberfläche und bildet dort Fruchtkörper. Das sind dann die Pilze, die wir kennen und abschneiden. Das bedeutet aber auch, dass wenn wir im Wald zwei Pilze nebeneinander finden, zwei Pilze der gleichen Art, dann ist das in der Regel ein und derselbe Pilz. Und auch wenn wir 30, 40 Meter weiter diesen selben Pilz nochmal finden, dann ist das möglicherweise der gleiche Organismus. Als Mykorrhiza fasst man jetzt alle diese Pilze zusammen, die mit Pflanzensymbiosen eingehen. Für die Pilze bringt das vor allem Photosyntheseprodukte. Photosynthese können die Pilze selber nicht betreiben. Das heißt, Pilze können nicht aus Licht Energie erzeugen. Energie in Form von Zucker. Das können nur Pflanzen und Pilze sind keine Pflanzen. Pilze sind eher Tiere als Pflanzen. Photosynthese, wie die Pflanzen, können sie eben nicht, wollen sie aber gerne können, weil da viel Energie drin steckt. Etwa 30% aller Photosyntheseprodukte, die im Wald produziert werden, werden nicht von den Pflanzen selber verbraucht, sondern von den Pilzen. Die Pflanzen hingegen profitieren von diesem Zusammenleben ebenfalls. Die Nährstoffe, die die Pflanzen aus dem Boden brauchen, können von Pilzen deutlich effektiver aufgenommen werden und verfügbar gemacht werden. Und der Pilz macht das für die Pflanze und leitet die Nährstoffe dann an die Pflanze weiter. Die allermeisten Pflanzen können auch ohne Pilze wachsen, wenn die Standortbedingungen in Ordnung sind. Mit Pilzen geht's allerdings wesentlich schneller, aber es gibt auch einige Pflanzen, die zwingend auf diese Pilze angewiesen sind. Vielleicht noch ein kurzes Wort dazu, welche Pilze das sind. Grundsätzlich sehr, sehr viele, vor allem Ständerpilze wie zum Beispiel Champignons, insgesamt in Mitteleuropa etwa 1000 Arten, zu denen ganz viele bekannte Pilze zählen. Der Fliegenpilz kann das wahrscheinlich, Knollenblätterpilze können das wahrscheinlich. Alle möglichen Pilze können solche Beziehungen mit Pflanzen eingehen und die meisten tun das auch. Da jetzt ein Pilz nicht nur mit einem einzelnen Baum, sondern mit vielen Bäumen und auch anderen Nicht-Baumpflanzen in Kontakt tritt, bildet sich ein riesiges Netzwerk, über den Bäume und Pflanzen im Wald untereinander verbunden sind. Das kann so weit gehen, dass über diese Mykorrhiza-Pilze der komplette Wald miteinander vernetzt ist. Dieses Netzwerk wird jetzt nicht nur genutzt, um Nährstoffe auszutauschen, sondern eben auch, um Informationen auszutauschen.
So eine Art Internet.
Eine Art Internet, da kommen wir gleich nochmal dazu.
Nicht das World Wide Web, sondern das Waldboden-Web, das WBW.
Fast.
Okay.
Tatsächlich, wenn ein Baum am Rande eines Waldes befallen wird von irgendeinem Schädling zum Beispiel, dann kann es sein, dass er seinen Nachbarn Bescheid gibt, die dann ihren Nachbarn Bescheid geben und so weiter, bis der ganze Wald Bescheid weiß, dass am Anfang des Waldes einer von Schädlingen befallen wurde. Und tatsächlich, dadurch, dass die Pilze alles im Wald miteinander vernetzen, spricht man vom Internet des Waldes, allerdings nicht vom, wie hast du es genannt?
Das Waldbodenweb.
Das Waldbodenweb, sondern man spricht vom Wood Wide Web.
Vom World Wide Web. Oh, da hätte ich darauf kommen können. Sehr schön. Okay.
Das WWW, das World Wide Web.
Ah, herrlich.
Mit einer Datenübertragungsrate von circa 1 Zentimeter pro Sekunde.
Okay. Und so eine Art Facebook auch, ne? Wenn ein Baum sagt, ey, hier kommen irgendwie Leute rein, dann sind alle
dann
anderen
Dann wissen
gleich
sofort alle Bescheid.
Ja, genau.
Im Wald ist also alles tatsächlich miteinander vernetzt und alles kommuniziert ständig miteinander. Und es ist ein Riesengeplapper, das wir nicht hören können, wenn wir in den Wald gehen. Wir haben die ganze Zeit das Gefühl, es ist alles ruhig und friedlich. Ist es aber nicht. Wir wissen jetzt also, wie die Kommunikation funktioniert. Und ich würde gerne noch ein paar Worte dazu verlieren, wozu sie genutzt wird und worüber gesprochen wird.
Mhm.
Ein paar Sachen haben wir schon kennengelernt, zum Beispiel vor Warnung. Man warnt seine Nachbarn vor Schädlingen, vor Stressfaktoren, vor bestimmten Umweltbedingungen. Aber nicht nur das. Dieses Pilznetzwerk wird beispielsweise zur Fürsorge benutzt und das ist eine Sache, die ich vorher auch nicht wusste. Als junger Baum hast du im dichten Wald ein riesengroßes Problem, weil um dich rum ganz viele deiner größeren Nachbarn wachsen, nehmen die dir das komplette Licht weg. Du bist aber auf das Licht angewiesen, weil du musst Photosynthese betreiben und ohne Photosynthese kannst du eigentlich nicht überleben. Was macht man also als junger Baum? Du kannst kaum Nährstoffe herstellen, um zu wachsen und um an genügend Licht zu kommen, müsstest du aber wachsen. Bereits 1997 konnte eine Biologin von der University of British Columbia, Suzanne Simard heißt die, zeigen, dass alte Bäume junge Bäume über dieses Pilznetzwerk mit Nährstoffen versorgen. Diese Bäume nennt man Mutterbäume, die sozusagen die jungen Bäume säugen.
Das habe ich krasserweise tatsächlich schon mal gehört.
Das finde ich total faszinierend.
Mega abgefahren, ja.
Und das funktioniert nicht nur zwischen Bäumen der gleichen Art, sondern auch zwischen den Arten. Das heißt, ein Baum kann möglicherweise einen anderen Baum adoptieren, wenn man so will. Grundsätzlich ist es häufig so, dass jeder dem anderen was abgibt, von dem er selber zu viel hat. In der Praxis sieht man das beispielsweise daran, dass Flachs und Hirse besser wachsen, wenn man sie zusammen aussät. Das liegt genau an diesem Nährstoffaustausch. Irgendwas, was der Flachs zu viel hat, gibt er an die Hirse ab und die Hirse gibt irgendwas, was sie zu viel hat, zurück. Und das funktioniert über dieses Pilznetzwerk. Das heißt, die Pilze, die Mykorrhiza-Pilze, werden genutzt, um einander zu füttern.
Oh, das ist ja ein herrliches System der Umverteilung.
Alle kümmern sich um alle anderen. Naja, ganz so friedlich ist es im Wald leider nicht. Es ist
nicht
so,
verdammt.
Es ist nicht so friedlich und so freundlich, wie wir uns das immer vorstellen. Es gibt beispielsweise bestimmte Orchideenarten, die das Pilznetzwerk nicht nutzen, um anderen zu helfen, sondern die das Pilznetzwerk anzapfen und dem Netzwerk Nährstoffe entziehen, ohne dass sie selber irgendwas zurückgeben.
Es war ja klar, dass diese hochnäsigen Orchideen hier wieder nicht mitmachen. Irgendwie, wenn man die Blumen anguckt, dann denkt man sich schon so, naja, das sind bestimmt schwierige Charaktere.
Weiß ich nicht. Ich hatte jetzt bisher noch nie solche Gefühle gegenüber Orchideen. Aber ja, man kann grundsätzlich sagen, dass ein sehr erbitterter Kampf um Ressourcen stattfindet. Und natürlich gibt es da auch Teilnehmer, die das schamlos ausnutzen. Man könnte auch sagen, im Wald herrscht Krieg. Da wird abgezockt, da wird betrogen, da wird sogar getötet. Und vielleicht könnte man hier vom Darknet des Waldes sprechen.
Oh, oh wow. Wie hieß das? Das Wood Wide Web? Und das haben wir noch Darknet, ja.
Das Wood Wide Web und das Darknet des Waldes. Im Wald gibt es sogar Giftanschläge, die über dieses Wood Wide Web ausgeführt werden. Es gibt Pflanzen, die eben dieses Netzwerk nutzen, um Moleküle auszusenden, die das Wachstum der Konkurrenz bremsen oder sogar verhindern oder die Konkurrenz sogar töten können. Das heißt, es ist nicht alles so nett und angenehm, wie man sich das vorstellt. Aber als Zwischenfazit könnte man sagen, Pflanzen kommunizieren definitiv miteinander, auch über längere Strecken und sind in der Lage, einerseits miteinander zu kommunizieren, andererseits aber sich gegenseitig zu schaden und sich um andere zu kümmern. So gesehen könnte man also sagen, Pflanzen und Bäume insbesondere sind soziale Lebewesen. Wie weit könnte man diesen Gedanken jetzt treiben? Wurzelspitzen können Informationen aufnehmen, verarbeiten und darauf reagieren. Clara, kennst du das irgendwoher? Informationen aufnehmen, Informationen verarbeiten und auf Informationen reagieren.
Naja, das ist Kommunikation ja quasi.
Worauf ich anspiele, sind Nervenzellen.
Ach so, aha, okay.
Nichts anderes macht unser Nervensystem. Informationen aufnehmen, Informationen verarbeiten und auf Informationen reagieren. Und tatsächlich, die Topologie von diesen Pilznetzwerken ähnelt durchaus neuronalen Netzwerken. Und einige Biologen gehen sogar davon aus, dass Bäume in der Lage sind, ihre Umgebung einerseits wahrzunehmen, andererseits Entscheidungen dahingehend zu treffen, wie ihre Umgebung aussieht und Reaktionen auszuführen, die genau darauf angepasst sind. Bäume können sogar lernen und haben über diese Mechanismen so eine Art Gedächtnis. Das bedeutet, Pflanzen zeigen Anzeichen von Intelligenz, die wir noch nicht mal bei vielen Tieren finden können. Allerdings muss man dazu sagen, diese Mechanismen, die dahinter wirken, sind völlig anders als beim Menschen und bei komplexeren Tieren. Es gibt durchaus diese Ansicht, dass Pflanzen möglicherweise intelligente Lebewesen sind. Man muss allerdings dazu sagen, dass vieles bei den Pflanzen eben doch noch auf einer ganz anderen und wesentlich einfacheren Ebene passiert, als das bei uns der Fall ist. Also mit dem menschlichen Nervensystem sind Pflanzen noch nicht zu vergleichen, zumindest nicht, dass wir das bisher schon wüssten. Trotzdem hoffe ich, dass ich mit dieser Folge die Sichtweise einiger unserer Hörerinnen und Hörer auf die Pflanzen ein bisschen verändern konnte. Und ich bin selbst extrem gespannt, welche Erkenntnisse wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch erwarten können über das Zusammenleben dieser dann doch irgendwie sehr faszinierenden Gruppe von Lebewesen. Und das war meine Folge über die Kommunikation der Pflanzen. Und diese Folge möchte ich gern Wood Wide Web, wie Bäume miteinander reden, nennen.
Herrlich. Ja, das ist ein wirklich, wirklich extrem spannendes Thema. Und tatsächlich, wenn ich mir darüber Gedanken mache oder dir auch zuhöre dabei, dann kriege ich so eine richtige Gänsehaut, weil das so krass ist einfach. Und auch jetzt dieses Thema Intelligenz. Es kommt ja schon auch ein bisschen drauf an, wie man Intelligenz definiert. Und man hat ja, glaube ich, auch lange Jahre einfach, ist man sehr davon ausgegangen, dass intelligent das ist, was man halt als Mensch unter Intelligenz versteht, beziehungsweise das Denken und Selbstwahrnehmung das ist, was wir darunter verstehen. Aber wenn man die Definition halt so ein bisschen abändert und von diesem anthropologischen Standpunkt ein bisschen weggeht, dass man Intelligenz in erstaunlich vielen Formen, in erstaunlich vielen Organismen findet und eben halt auch in Pflanzen.
Je nachdem, wie man Intelligenz definiert, ne? Wenn wir jetzt sagen, Intelligenz bedeutet, dass man in der Lage ist, seine Handlungen zu planen und entsprechend seiner Umweltbedingungen zu reagieren, bewusst zu reagieren, dann kann man möglicherweise Pflanzen Intelligenz zuschreiben. Ja. Und das verändert dann die Sichtweise dann doch nochmal auf diese Bäume, die scheinbar den ganzen Tag nur rumstehen. Man hat beispielsweise rausgefunden, dass Bäume ihre Aktivität in der Nacht deutlich herunterfahren und sich in der Nacht anders verhalten als tagsüber. Mhm. Das heißt, wenn man in unserer Sprache sprechen möchte, könnte man sagen, Bäume schlafen.
Ja, ja. auch wieder so ein Ding, was einfach echt krass ist. Also ja, also es wirkt zumindest erstmal krass, weil man halt jetzt, wenn man so durch die Welt geht, erstmal denkt, naja, ein Baum steht halt rum und macht nicht viel. Und man kann sich oft ja nichts Langweiligeres vorstellen als ein Pflanzenleben. Du wächst irgendwo, musst dann damit klarkommen so und dann stehst du da dein ganzes Leben rum und irgendwann wirst du gefällt. Aber ja, im Endeffekt ist es, wenn man ein bisschen anders drüber nachdenkt, und zwar so, dass man sagt, ja klar, die sind halt auch in ihrer Umgebung, das sind nicht irgendwie Steine, sondern die reagieren auch, dann ist auch sowas wie Schlafen nicht mehr ganz überraschend.
Nicht abwegig.
Ja, weil natürlich reagieren die auf ihre Umgebung und natürlich ist nachts alles anders als tags, und wenn man auch noch als Pflanze darauf angewiesen ist, eigentlich Licht zu verarbeiten, um seine Nährstoffe zu produzieren, ist es auch wiederum ganz logisch, dass man nachts halt weniger macht. Und
richtig.
Das sind immer so diese Sachen, die einem dann plötzlich logisch erscheinen, sobald man einmal irgendwie sich ein bisschen ja von dem eigenen Standpunkt löst und so empathisch mit der Eiche sozusagen sich die ganze Sache mal genauer anschaut. Ja, herrlich.
Empathie den Eichen gegenüber.
Ja.
Nee,
ja.
Aber tatsächlich sind Bäume wesentlich komplexer und spannender, als man das denkt, auch wenn Pflanzen sowohl im Biologieunterricht in der Schule als auch im Studium so ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden, das aber völlig zu Unrecht. Pflanzen sind ziemlich cool.
Ja, komplett zu Unrecht. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich so am Anfang unseres Studiums, Erik, habe ich immer gedacht, ich werde Botaniker, weil ich das auch so krass spannend fand.
Habe ich nie gedacht.
Ja, ich weiß, aber ich habe das gedacht. Ich habe es dann auch wieder abgelegt. Aber weiß gar nicht, warum, wenn ich dir jetzt so zugehört habe. Aber ich fand Pflanzen sehr spannend und ich fand vor allem Pilze auch krass, weil das auch so viele Dinge waren, die wir da gelernt haben, die ich einfach nicht wusste. Also gerade, dass man, dass Pilze nochmal was ganz Eigenes sind, weder Tiere noch Pflanzen so richtig. Den Tieren auch so ein bisschen ähnlich. Und ich hatte so eine seltsame Faszination mit Schleimpilzen, lustigerweise.
Was ja so ein Zwischending ist
zwischen Bakterien, die dieses Quorum Sensing betreiben, was du da vorher, also es sind quasi einzellige Pilze, die dann so ähnlich wie Bakterien, die in Quorum Sensing Gemeinschaften bilden und daraus dann irgendwas bauen, sich auch zusammenfinden und sozusagen Fruchtkörper ausbilden. Was ich irgendwie krass faszinierend fand. Ja, genau.
Ich
weiß gar nicht, warum ich das erzähle, aber ich glaube, es muss sich loswerden.
Ich habe schon eine Folge auf dem Zettel, die irgendwann die nächsten Folgen kommt. Da geht es unter anderem um einen Schleimpilz.
Ah ja, sehr schön, ja. Hatte ich tatsächlich auch noch irgendwo eine Studie mir aufgeschrieben, was man nämlich mit Schleimpilzen machen kann. Ja, total cool. Ja, ich finde auch, dass du uns, falls wir irgendwann mal vorhaben, einen Arthouse-Film zu drehen, hast du uns in der Folge hier den perfekten Titel geliefert. Im Stile des Y. Das möchte ich mal hier noch festhalten.
Im Stile des Y.
Genau, ja.
Gut, okay. Ich glaube nicht, dass wir einen Arthouse-Film drehen, aber wenn, dann haben wir zumindest schon mal einen Titel.
Ja, man muss ja immer so alle Eventualitäten abdecken und für jede Möglichkeit so eine Karte im Ärmel haben. Und dann kommt da vielleicht was, wofür man das mal braucht. Wer weiß.
Gut, du sag mal, Clara.
Ja, was denn?
Wenn ich jetzt einer unserer Zuhörer wäre und Feedback geben wollte, was könnte ich denn da machen?
Ja, was könnte man denn da machen? Du könntest dir auf jeden Fall erstmal die Folge bis zu diesem Punkt anhören, denn an diesem Punkt werde ich euch jetzt erzählen, wie man uns Feedback geben kann. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, und zwar an info@biophonpodcast.de. Darüber könnt ihr uns erreichen. Wir sind auch auf Instagram unter biophon.podcast zu finden. Da könnt ihr uns gerne einfach Nachrichten schreiben oder kommentieren, uns folgen, wenn ihr möchtet. Wir sind auf Twitter auch zu finden unter biophon.podcast. Auch da dürft ihr gerne mit uns kommunizieren. Und ja, das sind die Möglichkeiten, wie ihr uns erreichen könnt, falls ihr uns Feedback hinterlassen wollt, falls ihr uns Vorschläge machen möchtet für Themen, die euch interessieren und die ihr gerne von uns erklärt haben möchtet, oder falls ihr auch einfach nur ein paar Worte über uns, zu uns oder auch zu euch verlieren möchtet.
Wir freuen uns immer über Twitter-Follower. Ich glaube, da haben wir bisher zwei.
Ja, aber man muss auch sagen, dass wir bei Twitter, das haben wir bisher auch am stiefmütterlichsten von all diesen Kanälen behandelt. Aber wir sind ja noch neu im Game.
Weil wir da keine Follower haben.
Ach so, ja, meinst du, dass es so rum funktioniert, dass man halt erst die Follower und dann macht man was? Ich weiß nicht.
Wenn ihr Lust habt, uns auf Twitter zu folgen, dann könnt ihr das gern tun. Dann fühlen wir uns auch ein bisschen dazu gezwungen, ein bisschen aktiver auf Twitter zu sein.
Ja, Erik, wir machen das einfach wie die Bakterien mit dem Quorum Sensing. Sobald eine gewisse Anzahl an Followern erreicht ist, genau, Twitter Quorum
Sensing. Dann passiert was. Ja.
Sobald eine gewisse Anzahl an Followern auf Twitter erreicht ist, werden wir auch anfangen, Dinge zu twittern. Genau. So, ich glaube, das lassen wir einfach so stehen. Ja.
Ich höre sowieso, dass da im Hintergrund irgendwie so ganz leise ein bisschen was hochkommt.
Du hörst das, ja. Ich höre es, glaube ich, auch, weil ich bin ein Mensch mit Ohren. Da sind die Hörorgane klar definiert, anders als bei den Pflanzen. Auf jeden Fall höre ich langsam im Hintergrund
irgendwas lauter werden.
Ja, so eine Art Musik, die da abspielt und so eine Art Musik, die mir sehr bekannt ist. Denn es könnte sein, dass es sich um den Jingle unseres Podcasts handelt.
Und das würde bedeuten, dass wir euch schöne 2 Wochen wünschen und hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.
Genau. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute und sagen auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.